Ja, also das ist unser Thema für heute. Wir sind prinzipiell so mit den Grundlagen der Bildkompression schon sehr weit. Aber es gibt eine ganze Menge Spezialthemen, die eben jetzt dazugehören. Eine Sache, die eben gerade jetzt bei der kleinen Demo zu sehen war, ist JPEG so auszulegen, dass es schrittweise geladen werden kann, dass wir eben zuerst mal eine oberflächliche Ansicht sozusagen, eine unscharfe Ansicht des Bildes hat und dann wird es immer besser. Das ist insofern ganz nett, das anzuschauen, weil man damit auch nochmal eine Wiederholung hat für diese Konzepte, die bei JPEG sozusagen grundsätzlich dahinter liegen. Darum möchte ich das ganz grob diskutieren. Dann habe ich noch zwei weitere Themen. Das eine ist eine Weiterentwicklung, die über das JPEG rausgeht, was sozusagen die nächste Generation aller Wahrscheinlichkeit nach sein wird, die wir nach dem Verfahren sehen werden, das wir jetzt haben, was auch schon standardisiert ist und schrittchenweise Praxisbedeutung gewinnt. Und das letzte, diese prädiktionsbasierten Verfahren, das ist eigentlich nur ein Nacharbeiten für Dinge, die wir schon mehrfach so angesprochen haben, zum Beispiel bei PNG, das basiert auch auf Prädiktionen. Da wollte ich Ihnen noch ein bisschen mehr Informationen dazu geben und auch sozusagen das Abrunden zeigen, dass es eben doch noch eine Vielzahl von Bildformaten gibt für Spezialanwendungszwecke, die interessant sind, die man kennen sollte, die aber dann nicht mehr verlustbehaftet sind, sondern in dem Fall verlustfrei. Und das über Bewegtbilder, das ist eigentlich ganz knapp und kurz und eigentlich nur der Einstieg ins nächste Kapitel. Ja, also das habe ich schon gesagt, was Progressive JPEG eigentlich sein soll. Wir wollen in mehreren Durchläufen das Bild sozusagen immer besser machen. Und da kann man natürlich zwei verschiedene Dinge machen. Man könnte entweder versuchen, nur eine Komponente des Bildes auszugeben, was aber nicht sehr schön ist. Dann hat man ein Graubild und es wird dann farbiger. Oder man kann eben das tun, was wir gerade in der Demo vorher gesehen haben, eine unscharfe Vorversion des Bildes machen, was natürlich angenehmer ist. Und das ist auch der Zweck von diesem Progressive Coding. Also hier ist es nochmal für die Folien sozusagen angedeutet. Sequenziell heißt das Bild wird von oben nach unten aufgebaut und bei Progressive ist sozusagen immer das ganze Bild zu sehen und wird dann immer verfeinert. Ja, und da gibt es zwei Begriffe zumindest, die man ganz gut brauchen kann, die auch immer mal wieder auftauchen, wenn man nun andere Verfahren anschaut und die, wie gesagt, was zur Wiederholung auch beitragen. Wenn Sie sich erinnern, wie das JPEG funktioniert hat, dann war das ja so, dass Sie für jeden Kanal des Bildes einen 8x8-Block zunächst mal von Pixeln rausgeschnitten haben und aus diesem 8x8-Block von Pixeln wieder einen 8x8-Block von sogenannten Koeffizienten gebastelt haben in einem Frequenzraum gemäß dieser diskreten Cosinus-Transformation. Das ist so etwas Ähnliches wie die Fourier-Transformation, allerdings besser geeignet für Kompressionsverfahren. Der mathematisch genaue Unterschied ist ein bisschen kompliziert, aber im Prinzip kann man sagen, die diskrete Cosinus-Transformation konzentriert sozusagen die Werte mehr auf ein paar wenige Koeffizienten, ist damit geeigneter, eben Bänder wirklich wegzuschneiden. Bei der Fourier-Transformation ist es sozusagen nicht ganz so ideal, Bänder wegzuschneiden. Theoretisch könnte man sowas aber auch mit den diskreten Fourier-Transformationen machen. Aber diskrete Cosinus-Transformation und 64 Zahlen, und die Bedeutung der einzelnen Zahlen haben wir uns auch schon angeschaut. Das sind Frequenzanteile im Bild. Und Frequenzanteile im Sinn von Schwarz-Weiß sozusagen oder Helligkeits- beziehungsweise beim Farbkanal auch Farbintensitätsschwankungen. Also wenn es hochfrequent ist, nehmen wir mal bloß den Helligkeitskanal, in dem es am besten zu sehen ist. Wenn es hochfrequent ist, dann haben wir auf kleinem Raum sehr viele Schwankungen. Dagegen, wenn es niedrigfrequent ist, dann haben wir auf dem kleinen Raum 8x8 Pixel vielleicht gar keine Schwankungen, aber bloß ganz geringe Unterschiede. Gar keine Unterschiede ist der Koeffizient links oben. Geringe Unterschiede sind die Koeffizienten weiter Richtung rechts und weiter Richtung unten, die dann eben höhere Werte annehmen, wobei der Unterschied eben der ist, die an den Rändern sozusagen bezeichnen horizontale und vertikale Streifenmuster und die dazwischen im Innenbereich dieser Matrix eben irgendwelche Karo-Muster sozusagen. So, wenn man sich das jetzt anschaut und man überlegt, wie man das Bild ausgeben will, dann kann man sagen, es gibt eigentlich eine ganz einfache Grobversion des Bildes und das wäre die, dass wir für jeden dieser 8x8 Blöcke nur den linken oberen Koeffizienten nehmen, diesen sogenannten DC-Koeffizienten, weil der entspricht ja dem Durchschnittswert sozusagen dieses Blocks. Das heißt, wenn ich ein Bild anzeige, in dem ich nur diesen Wert von dem DC-Koeffizienten nehme, dann muss ich das natürlich 8 mal 8, also so eine 64er Quadrat sozusagen, mit dem gleichen Wert auffüllen und habe damit auch so ein ganz grob pixeliges Bild, weil das immer sozusagen statt einem Pixel eben 8 mal 8 Pixel sind, die den gleichen Wert haben. Dann habe ich aber zunächst mal eine grobe Vorversion, die mir schon den Gesamteindruck des Bildes gibt. Und damit habe ich ja nur ein 64stel der Bandbreite, die ich brauche zum Übertragen. Das heißt, ich brauche es eigentlich nur so anstellen, dass diese Koeffizienten zuerst beim Empfänger ankommen, über das Internet zum Beispiel, über den Browser und dem Anzeigeprogramm im Browser drin. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass dieses Bild eben deutlich schneller angezeigt wird, weil Faktor 64 ist ja schon ganz beachtlich. Also das ist schon mal eine gute Idee. Jetzt fragt man sich, wie kann ich von da aus sozusagen von der Idee ausgehend weiterkommen? Und Sie sehen schon, das ist das gleiche Prinzip, das hier sozusagen fortgesetzt wird, weil eigentlich haben wir dort sozusagen ein Teilfrequenzband der Frequenzen ausgezeichnet, ja, die eigentlich gar keine Schwankungen haben. Eigentlich sozusagen die Werte, die Frequenz 0 haben. Aber es gibt jede Menge andere Teilfrequenzbänder und die findet man, wenn man hier so diagonal durchschneidet. Also wenn Sie jetzt 1 und 2, die Koeffizienten 1 und 2 nach der Zickzack-Reihenfolge anschauen, das sind die nächst wichtigen DCT-Koeffizienten, das sind schon AC-Koeffizienten, das heißt, das sind schon Schwankungen ausgedrückt, aber bloß ganz grobe Muster sozusagen, also ganz grobe Verläufe sozusagen in so einem Pixelblock 8x8 zu den Rändern hin, oder wenn sich das so leicht verändert, aber keine komplexen irgendwie Karo-Muster da drauf oder sowas. Das heißt, wenn Sie nur diese beiden Koeffizienten haben, dann haben Sie zwar ein Bild, das noch lange nicht wirklich die Detailschärfe hat, die Sie wirklich brauchen, aber Sie haben was das deutlich besser ist als der DC-Koeffizient. Also kann man als nächstes einfach die Koeffizienten Nummer 1 und 2 übertragen. Für das gesamte Bild, also für alle 8x8 Blöcke jeweils, für jeden 8x8 Block den Koeffizienten 1 und 2 und in dem 8x8 Block das so aufbauen, als würden die restlichen Koeffizienten alle 0 sein und nur eben diese 1 und 2 auf dem Wert, der eben übertragen wird. Und die Idee kann man fortsetzen. Ich kann sagen, als nächstes nehme ich zum Beispiel die Koeffizienten 3 bis 14, das ist also dieser Block hier. Das ist, ich denke, im Ausdruck sehen Sie es deutlicher, ist von der Farbe her ein bisschen ein anderes Grün als das hier. Das kommt am Beamer seltsamerweise nicht wirklich gut rüber. Aber wenn Sie 3 bis 14 sozusagen abzählen, dann haben Sie wieder 3 diagonale Streifen sozusagen. Und das wäre das nächste Band. Den Rest, alles von 14 aufwärts, lassen wir auf 0, zeigen das an. Ja, und dann zum Beispiel 15 bis 42 wäre ein weiteres Band und dann noch am Schluss der Rest bis wirklich zu 63 runter. Schrittweise hintereinander, und dann haben Sie sozusagen mehrere Anzeigevorgänge, die aufeinander folgen, die immer bessere Bildqualität liefern. Also das ist schon mal eine interessante Idee und der Begriff Spektralselektion ist dabei auch interessant, weil wir sozusagen Teilbänder des gesamten Frequenzspektrums uns raussuchen. Zuerst mal die niedrigeren Frequenzen und dann immer höhere dazu tun. Und wenn man daran denken muss, es sind Frequenzen im Ortsraum, das heißt im Helligkeitsschwankungen. Es gibt aber noch andere Ideen, die auch gut funktionieren und letztlich, denke ich, hat man mit denen einfach experimentiert. Es gibt ja immer noch diese 64 Koeffizienten und wenn man die genau anschaut, sind das ja irgendwelche Bitfolgen, sagen wir mal 8 Bits jeweils, ein Byte. Und das ist hier versucht anzudeuten, das heißt, es sind jetzt sozusagen in der tiefen Dimension die 8 einzelnen Bits, die für jeden Wert dort existieren. Und jetzt kann ich natürlich was anderes machen. Ich kann sagen, zuerst mal wie vorher die DCT-Koeffizienten komplett übertragen, die auf dem Koeffizienten 0, das heißt also die DC-Koeffizienten, also einfach die Durchschnittswerte. Aber dann für die AC-Koeffizienten, also für die Schwankungen, könnte ich sagen, ich übertrage zwar schon alle Koeffizienten, aber nicht alle Bits. Also zum Beispiel, ich nehme alle AC-Koeffizienten im zweiten Durchlauf, aber nur die Bits Nummer 4 bis 7 hier, das sind die hier, sozusagen die vordere Hälfte, die da angedeutet würde, die höherwertigen Bits davon und die niedrigwertigen Stellen, die ersetze ich einfach durch 0. Das heißt, ich runde sozusagen die Bits in ihrer Bedeutung. Die sind einfach nicht mehr so genau. Was das genau heißt, diese Werte sind nicht mehr so genau. Ich gehe sozusagen in der Quantisierung meiner Bilddarstellung ein Stückchen runter, habe weniger Zwischenwerte, die ich für den einzelnen Punkt habe, wobei man genauerweise jetzt nicht wirklich Werte für den Pixel hat, sondern für den Koeffizienten, aus dem dann letztlich die Pixel ausgerechnet werden. Das macht aber jetzt keinen so großen Unterschied, weil wenn der ungenauer ist, dann ist das resultierende umgerechnete Bild eben auch ungenauer. Ja, und da kann man weiterspielen, indem man dann die fehlenden Bits in nachfolgenden Abläufen nachliefert. Das ist, was das sich Bitplane Approximation nennt, also Bit-Ebenen-Approximation. Vorher hat man die Spektralselektion. Und das sind eigentlich zwei ganz grundlegend verschiedene Ideen, wie ich ein Bild sozusagen schrittweise übertragen kann. Das eine basiert eben mehr auf der Diskretisierung, das andere mehr auf der Quantisierung. Und beim einen haben sie sozusagen gröbere Blöcke zuerst mal, machen die ein bisschen genauer. Und hier haben sie die einzelnen Werte nicht so genau und machen die dann immer genauer. Das trifft man auch bei anderen Verfahren immer wieder. Darum lohnt sich jetzt zunächst mal die beiden Begriffe sich anzuschauen, auch über das Progressive JPEG hinaus. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist das Progressive JPEG konkret? So wie wir es gerade vorher gesehen haben. Sie haben es gesehen, dass ein Browser das auch wirklich anzeigt. Ja, der macht Spektralselektion normalerweise in der allereinfachsten Variante, was dazu führt, dass Sie das allererste Bild zum Beispiel sehr schlecht haben, auch die Zwischenbilder nicht wirklich ganz schön anzuschauen sind. Endqualität ist natürlich gleichwertig dazu, wenn Sie das Bild einfach sequenziell anzeigen. Das ist definiert im Standard und wird durchaus auch benutzt. Eine bessere Version ist sozusagen geschickter, die Ideen zu kombinieren, also eine Spektralselektion zu machen und für jedes einzelne Band der Spektralselektion nochmal eine bitweise Approximation, dass man da also zuerst die vorderen Bits überträgt, dann die Bits dazu. Damit haben Sie sozusagen einen fließenden und flüssigeren Übergang zwischen den einzelnen Teilbändern, die übertragen werden. Damit schaut das Ganze noch ein bisschen homogener aus. Und das ist das, was man in der Regel trifft, wenn man jetzt Progressive JPEG Bilder anschaut, dass die eben eine Kombination aus der Spektralselektion machen und innerhalb der einzelnen Bänder der Spektralselektion dann nochmal bitweise, also Bitplane Approximation. Wie ist das in der Praxis sozusagen im Moment? Das ist jetzt genau die Stelle sozusagen von dem Standard, den es schon seit langem gibt, der gerade dabei ist, sich durchzusetzen. Also Progressive JPEG macht ja eigentlich auch nur Sinn, wenn man richtig große Bilder ablegen will. Man hat es gesehen, es war also ganz absichtlich eben auch ein Bild von ziemlich hoher Pixelzahl, was aber immer häufiger auftritt. Wir haben das anschauen, dass die Kameras eben doch sehr hohe Auflösungen haben. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel Diashows anschauen, die man irgendwie, also Fotoshows, die man aufs Netz legt, dann besteht da schon ein großer Bedarf drin, hochauflösende Bilder ins Netz zu legen. Die anzuschauen und dann zu sagen, vielleicht ganz schnell mal, hoppla, das war ja das falsche Bild, abzubrechen und zum nächsten zu gehen. Da macht das Progressive JPEG schon guten Sinn. Deswegen nimmt es schrittchenweise zu. Es wird in Programmen zur Fotoarchivierung wird's relativ häufig benutzt, weil da haben Sie ganz praktisch das Problem, dass wenn Sie eine moderne, was weiß ich, 10-Megapixel-Kamera haben und Sie haben irgendwie tausende von Bildern, die Sie auf einem Bildschirm irgendwie sortieren wollen, dass es doch in der Regel ganz schön dauert, bis die Bilder in vernünftiger Qualität angezeigt werden. Und wenn man da eine schnelle Anzeige des Grobbilds hat, dann hilft es ganz gehörig zu sagen, ich will jetzt ein Bild bloß auswählen oder will gleich zur nächsten Seite gehen oder sowas. Das heißt, da wird es benutzt. Es gibt in Bildbearbeitungsprogrammen, also zum Beispiel dem Marktführer Photoshop, gibt es inzwischen auch den Export. Wobei das erst in den neuesten Versionen ist. Ich denke, Version 7 von Photoshop hat es noch nicht, soweit ich mich schlau gemacht habe. Also wirklich in denen der letzten Jahre erst, letzten Jahres kann man ungefähr sagen. Anzeige in Browsern ist im Wesentlichen schon unterstützt, aber auch nur bei den wirklich aktuellen Browsern. Also das war jetzt auch das neueste Safari, das da gerade vorher gelaufen ist. Oder Firefox kann das, denke ich, auch. Also es ist gerade so dabei, dass es anfängt, sich zu etablieren. Und man sieht, dass da auch eine Menge Bewegung einfach drin ist. Und letztlich der Weg, diesen Standard dann so richtig im großen Umfang eingesetzt wird, der ist dann doch erstaunlich lang. Obwohl wir in einer Welt uns bewegen, wo die Technologie sich schnell verändert, ganz so schnell, wie sich die Technologie verändert, verändert sich dann der praktische Einsatz auch wieder nicht, weil Sie müssen ja sehen, der Browser muss das können, es müssen die entsprechenden Browser eben auch verbreitet sein. Es dauert eine Zeit, bis alle ihre Browser aktualisiert haben. Wenn Sie die Exportfunktionen zuerst mal bereitstellen müssen, das dauert ja auch, bis die Leute die Webseiten machen, eben alle die aktuelle Software haben, um Progressive wirklich zu erzeugen, bis sie das auch wissen, dass es das gibt. Und diese eher so auf der menschlichen Seite ablaufenden Prozesse, die halten sozusagen den möglichen technologischen Fortschritt natürlich schon ein Stückchen weit auch auf, was vielleicht aber auch ganz gut ist, weil dadurch vielleicht auch Sachen nicht überschnell eingeführt werden, die nicht so wichtig wären. Es gibt noch ein weiteres Spiel bei JPEG, das auch so ähnlich ist wie Progressive JPEG, was ich aber wirklich bloß ganz kurz ansprechen will, nur damit Sie den Begriff gehört haben. Das nennt sich hierarchisches JPEG und das ist so ähnlich und noch ein bisschen konsequenter überlegt, indem man sagt, ich habe sozusagen das komplette Bild zerlegt in mehrere Einzelbilder. Das erste ist ein Bild, das einfach mit schlechterer Auflösung übertragen wird, also sozusagen mit Downsampling, also so ähnlich wie wir es beim Chroma Subsampling hatten, dass einfach viele Pixel, sagen wir 8 Pixel, 8x8 Pixel, zusammengefasst werden zu einem Block. Und das wird normal JPEG-kodiert und angezeigt. Und dann habe ich weitere Bilder, die mir sozusagen die Differenzinformation zu dem ersten groben Bild liefern. Das sind keine richtigen Bilder mehr, sondern sind wirklich differenziell kodiert. Die sagen nur den Unterschied, sozusagen die Verfeinerung von dem vorherigen Bild. Die verbessern die Auflösung sozusagen, also Upsampling. Sie sich das so vorstellen, dass wir zuerst ein ganz grobes Pixel haben und aus dem werden dann 4 Pixel und aus dem werden dann 16 Pixel, 64 Pixel und so weiter in mehreren Stufen. Das ist natürlich, wenn man sich es genau überlegt, eine noch bisschen elegantere Version, weil man wirklich sozusagen die Vorversion, hier ist es also auch nochmal angedeutet, das ist ein ganz unscharfes Bild und dann in 3 Stufen verbessert, das berühmte Bild von der Lena. Damit hat man natürlich sagen wir technisch einen eleganten Weg, wie man das die Vorinformation nutzt. Andererseits ist es auch ein bisschen ärgerlich, dass mit der differenziellen Kodierung was ganz Neues benutzen, die anderen Verfahren. Da konnten wir sehr viel von den Algorithmen, Anzeigeverfahren benutzen, die wir sowieso haben. Also was heißt das Ganze? Es wird vorwiegend eigentlich in Spezialbereichen eingesetzt, da wo man für ein sehr, sehr hochauflösendes Bild braucht. Interessant ist das zum Beispiel im medizinischen Bereich, wenn Sie überlegen, dass Sie Röntgenbilder haben und vielleicht auch nur in Ausschnitten von dem Bild Details nachliefern wollen, da könnte so ein Verfahren interessant sein, dass man das Grobbild zuerst mal überträgt und dann sozusagen von Software gesteuert wirklich den Arzt einen Ausschnitt wählen lässt und sagt, für diesen Ausschnitt will ich jetzt die Detailinformationen nachliefern. Das wäre also zum Beispiel eine praktische Anwendung, wo man sowas wie hierarchisches JPEG gut verwenden kann. Aber so im weiten Webbrowser-Umfeld sozusagen in der Allgemeinheit, denke ich, ist es sowieso nicht verbreitet im Moment und wird wahrscheinlich auch so schnell nicht Bedeutung gewinnen. Aber man sollte zumindest wissen, dass es das gibt. So, das war jetzt mal der Themenblock 1, also schrittweise die Bilder verbessern. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Jetzt kommt ein Thema, das vielleicht ein bisschen erschreckend sein könnte, weil wir sozusagen jetzt in die nächste Generation von Bildkompressionsverfahren reinschauen. Und wie das halt so ist mit diesen Kompressionsverfahren, steckt da wieder Mathematik drin. Und leider ist es so, dass wenn man zu dem Thema irgendwie versucht nachzulesen, dass man dann meistens auch Papers findet, die ganz furchtbar viel Mathematik enthalten. Ich versuche es mal so zu erklären, dass wir, denke ich, die Idee ganz gut rüberkriegen, was man in Büchern ganz schwer findet eigentlich. Also die sogenannten verlustbehafteten Wavelet-basierten Verfahren. Ja, die Wavelets, das ist eine mathematische Geschichte zunächst, das habe ich ja schon gesagt. Wir wissen ja, dass alles, was wir bis jetzt an den Bildkompressions- und auch Audiokompressionsverfahren angeschaut haben, die heutzutage im weit verbreiteten Einsatz sind, dass die auf letztlich Varianten der Fourier-Transformation basieren, also auf dem Zusammensetzen von Signalen aus Sinus- und Cosinus-Schwingungen. Und das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Die Mathematik hat andere Sachen im Repertoire, die sich besser eignen. Was wir eigentlich wollen, ist sozusagen eine Menge von Basisfunktionen, aus denen wir eine beliebige andere Funktion, einen beliebigen Wellenverlauf sozusagen, einen beliebigen Signalverlauf zusammenbauen können. Und das Problem bei den Fourier-Transformationen ist immer die, dass es nur funktioniert, wenn Sie ein periodisches Signal haben. Eine Sinusfunktion, Kosinusfunktion, die sind halt periodisch. Das heißt, Sie müssen irgendwie, damit die Analyse funktioniert, künstlich ein periodisches Signal erzeugen. Das Originalsignal ist nicht wirklich periodisch. Und damit es das wird, schneidet man so ein Stückchen raus. Das hat man bei MP3 gesehen, wo man einfach einen kleinen zeitlichen Abschnitt nimmt und den dann Fourier transformiert. Das ist dann die Fourier-Transformation glaubt sozusagen, der wird sich in der Zeit unendlich nach links und rechts sozusagen nach vorne und hinten wiederholen und macht dann dafür eine Analyse. Und genauso ist es bei den JPEG-Bildern auch. Da macht man so einen 8x8-Ausschnitt und tut so, als wären das sozusagen, würde das ganze Bild aus der Fortsetzung dieses einen Musters bestehen. Und dann kann man die Fourier-Analyse machen. Das heißt, wir haben das Problem eigentlich, dass wir, um eine Frequenzanalyse zu machen, zunächst mal den Ort oder die Zeit in kleine Scheibchen schneiden müssen. Und das ist ärgerlich. Das führt dazu, dass Sie bei JPEG, wenn Sie die Bilder stark vergrößern und stark komprimiert haben, dass Sie dann diese 8x8 Blöcke wirklich sehen. Das will man ja nicht. Und an der Stelle greift genau die Wavelet-Idee an. Die ermöglichen nämlich sowohl die Frequenzanalyse als auch die Zeit- und Ortsanalyse in einem Arbeitsgang. Also so grob gesagt, aber wirklich nur ganz grob, es ist so, dass wenn Sie Sinusfunktionen übereinander legen, ja, da haben Sie jetzt irgendwie zwei Sinusfunktionen, haben Sie vielleicht irgendwie solche Gebilde, aber es ist immer noch eine periodische Funktion. Und wenn Sie in Wirklichkeit aber so einen Signalverlauf eben annähern wollen, der nun vorgegeben ist, der also irgendwie so ähnlich ausschaut, dann wäre es natürlich interessant, wenn Sie sagen können, ich habe zuerst mal eine Funktion, die jetzt diesen einen Peak hat, dann habe ich eine, die den zweiten Peak hat, eine dritte, die den dritten Peak hat, und die sind nicht periodisch, sondern diese drei Funktionen zusammen sozusagen summiert, da habe ich für jeden einzelnen Peak in dem Signal, habe ich hier eine einzige Funktion, die genau diesen Peak modelliert. Die groben Peaks durch ein ganz grobes, eine grobe Funktion und die feinen Peaks dann durch welche, die irgendwie schmaler und sozusagen feingranularer sind. Und damit bin ich das ganze Problem zunächst mal, wenn ich das hinkriege, der Periodizität los. Diese Signale, die ich da zusammensetze, die sind einfach Funktionen, die von Null ankommen, irgendwann mal so einen Peak machen und wieder auf Null zurückgehen. Ja, und das ist das, was die Mathematiker die sogenannte kompakte Unterstützung nennen. Das heißt, es ist eine Funktion, die ist Null außerhalb einem relativ kleinen Intervall, in dem wir eben jetzt einen Signalanteil wirklich beschreiben wollen. Und dann gibt es noch eine Reihe von anderen Eigenschaften, die man haben will. Also, dass das unendlich oft differenzierbar ist, ist für die Synthese wohl wichtig. Und ganz wichtig für uns ist, dass es so eine sogenannte Basis gibt. Also wir wissen, was die Basis von dem Vektorraum ist. Da haben Sie die drei Richtungen, in denen Sie zunächst mal sozusagen messen, wo ein Punkt ist. Und dann können Sie eben durch die Angabe der Anteile, wie weit man in die Richtung der drei Basisvektoren geht, können Sie jeden Punkt im Raum beschreiben. Und so ist es bei Funktionen ja auch. Also im Prinzip im Vektor, im Punkt im Raum beschreiben Sie durch Koeffizienten relativ zu den drei Basisvektoren. Ja, und eine Funktion will man dadurch beschreiben, dass man eben Koeffizienten für die Basisfunktionen angibt. Das heißt, wir brauchen eine Basis quasi für den ganzen Funktionenraum. Wie gesagt, wenn man in die Mathematik reinsteigt, dann ist man plötzlich in der Funktionalanalysis drin und das ist eher kompliziert. Aber die Idee ist die, dass wir die Funktionen sozusagen irgendwie alle erreichen können, dadurch, dass wir diese Funktionen, diese Basisfunktionen kombinieren. Ja, und das gibt es eigentlich schon ziemlich lang. Da gibt es also einen deutschen Mathematiker H., der um 1900 daran gearbeitet hat. In den 60ern und 80er Jahren ist insbesondere in Frankreich Daubechies oder Daubechier, weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird, eine ganze Menge gemacht worden daran. also eine mathematisch gesehen auch sehr neue Sache. Ja, wenn Sie sich überlegen, also die, viele von den Sachen, die wir in der, sonst an mathematischen Ergebnissen benutzen, die gehen ja in, weit in der Historie zurück. Da bauen wir eben auf Leuten auf wie Fourier oder eigentlich auch Descartes oder so, während das jetzt hier schon ziemlich, sagen wir, in die Gegenwart geht. Und diese Wavelet-Analyse, die ist also wirklich ein hochinteressantes mathematisches Instrument, das man jetzt nicht nur bei der Medienverarbeitung benutzt, sondern in anderen Bereichen vielleicht sogar noch wichtiger ist, also zum Beispiel Fingerabdrücke zu klassifizieren, sodass man die erkennen kann, ist ein Thema, wo das eine ganz wichtige Rolle spielt, was extrem wichtig ist zurzeit. Wenn Sie sich vorstellen, dass die USA irgendwie von jedem, der einreist, Fingerabdrücke nehmen, stellen Sie sich mal vor, was die für Datenbanken haben. Die Analyse von Turbulenzen, insbesondere zum Beispiel im Flugverkehr, also die Wirbelschleppen, die ein großes Flugzeug macht, wann kann ein kurzes Flugzeug dahinter wieder starten. Das ist auch ein sehr komplexer Vorgang, bei dem, weiß ich nicht wieso, aber jedenfalls es heißt, dass die Wavelet-Analyse hilft. Erdbebenvorhersage ist ein ganz wichtiges Thema, womit Wavelet-Theorie verwendet wird. Also eine Vielzahl von interessanten Gebieten. Und uns interessiert natürlich die Bildkompression. Ich habe jetzt mal ein paar von diesen Wavelets sozusagen als Funktionen mitgebracht. Und man sieht, diese Dauvergier ist, Wavelet ist vielleicht sogar das ausgeprägteste. Das kommt am ehesten dem, der Vorstellung nahe, dass man so einen Peak hat an einer Stelle und die dann sozusagen sich wieder in die Nähe von Null einschwingt. Das Wavelet hier ist so ähnlich. Der Klassiker, sozusagen das älteste, was man kennt, ist eigentlich nur eine Funktion, die an einer Stelle einen Sprung macht. Das sind die sogenannten H-Wavelets. Was an den Dingern typisch ist, ist, dass es die sozusagen, dass die eine charakteristische Form haben. Ich kann die aber beliebig skalieren sozusagen, also in der Länge nach dehnen und stauchen und in der Höhe auch und damit zusammensetzen. Das will ich ja, um die Funktionen zu beschreiben. Ja, also das habe ich hier eigentlich im Wesentlichen gesagt. Ne? Das ist das, was ich gerade versucht habe zu erklären. Das ist eigentlich nur noch eine Zusammenfassung. Die klassischen Transformationen sind eben, haben das Kernproblem, dass sie nur so kleine Blöcke aufzeichnen können oder analysieren können und dadurch Blockgrenzen schaffen, die gar nicht wirklich in dem Signal drin sind, die keine Bedeutung für das Signal haben. Und bei den Wavelets kann ich eben sozusagen eine lange Wavelet-Funktion nehmen, die das Signal grob approximiert und dann genau für die Stellen, wo eben hochfrequente Anteile sind, ein Wavelet sozusagen jeweils maßschneidern, das genau an der Stelle die Zusatzinformation liefert. Das heißt, jedes Wavelet beschreibt wirklich auch den gesamten Signalverlauf. Ja, und was bedeutet das jetzt, wenn wir Bilder anschauen? Das kann man übrigens für Audio genauso benutzen natürlich. Das bedeutet, dass wir im Prinzip ja das gesamte Bild analysieren und zunächst mal sagen, was wäre denn eine geeignete Approximation des Gesamtbilds sozusagen mit langwelligen Wavelets, sage ich jetzt mal. Also mit Wavelets, die Wavelet-Funktionen, die das gesamte Bild ganz grob beschreiben, also eine Grobstruktur des Bilds. Und dann interessiert uns schrittweise, wie können wir dann die Details sozusagen obendrauf setzen. Und wenn man das jetzt wieder in Begriffen sozusagen von Signalverarbeitung ausdrückt, dann ist es ja wieder so, dass uns zuerst mal bestimmte Frequenzen interessieren, sozusagen also die niederfrequenten Anteile des Bildes, die wollen wir zuerst mal mit Wavelets nachbauen. Also sozusagen die ganz groben Farbverläufe, wo ist das, hat das Bild eine helle Fläche, wo hat es eine dunkle Fläche. Diese Dinge versucht man zuerst mal mit ganz sozusagen diesen langwelligen Wavelets, diesen ganz groben Wavelets aufzubauen. Und dann fange ich an, Schritt für Schritt sozusagen die höherfrequenten Anteile nachzubauen. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, dass das Bild zuerst mal in seine niederfrequenten Anteile gefiltert wird, das gesamte Bild und seine höherfrequenten Anteile. Filter haben wir uns ja angeschaut. Das sind interessanterweise auch wirklich die gleichen Filter, die man im Audiobereich benutzt, bis auf Feinheiten. Bei Audio ist es relativ klar, was rauskommt, wenn man filtert. Da kommen einfach die tiefen Töne raus beim Tiefpass und die hohen Töne beim Hochpass. Bei Bildern ist es eben sozusagen die grobe Struktur des Bilds, grobe Flächenverteilung beim Tiefpass und die feinen Detaillinien und Kanten und Ähnliches beim Hochpass. Jetzt ist bei Bildern insofern noch ein bisschen komisch, weil wir zwei Dimensionen haben. Und da müssen wir noch ein bisschen sozusagen dran arbeiten, wie wir das optimal reinkriegen. Wir können sozusagen horizontalen Tiefpass und vertikalen Tiefpass bilden, weil wir letztlich ja nur einen Signalverlauf entlang irgendeiner Achse filtern können. Das heißt, wenn man jetzt so quer rüber liest, dann kriegen wir einen Helligkeitssignalverlauf und den kann man approximieren durch Wavelets, beziehungsweise eben zuerst in sehr grober Weise, indem man den zuerst Tiefpass filtert. Und das Gleiche kann ich nach unten auch machen und ich kann natürlich das jetzt beides kombinieren. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, ich nehme das Bild und tue es vertikal und horizontal Tiefpass filtern. Das wäre dann ein Bild, eine Bildvariante, die, sagen wir das, sehr grob die Strukturen nur angibt und die versuche ich mit Wavelets zu approximieren. Jetzt ist es immer noch so, dass wir natürlich irgendwie Platz sparen wollen. Das heißt, wenn wir jetzt das komplette Bild Tiefpass filtern in beiden Richtungen und approximieren, dann haben wir halt immer noch ein Bild, das so viele Details sozusagen, ja, so viele Punkte enthält wie das Originalbild, aber bloß schlechter geworden ist. Damit wir wirklich Speicherplatz sparen, müssen wir sagen, wir machen die Auflösung schlechter. Wir machen Subsampling. Wir schmeißen in den Zeilen und Spalten jeden zweiten Koeffizienten auch raus, damit das Bild sozusagen insgesamt auf ein Viertel seiner Größe schrumpft. Das heißt, wir haben dann ein Tiefpassbild sozusagen, das in beiden Dimensionen Tiefpass gefiltert ist und nur noch Viertel so groß ist. Und was man machen kann, ist, dass man sagt, den Rest, den ich noch brauche, um das Bild darzustellen, das sind natürlich die Hochpassanteile. Und zwar kann ich horizontalen Hochpass und vertikalen Tiefpass oder horizontalen Tiefpass und vertikalen Hochpass kombinieren oder beide Hochpässe kombinieren und kann jeweils das Gleiche machen, auf ein Viertel des Bildes reduzieren und kriege damit sozusagen ein vier Einzelbilder, die insgesamt, wenn man sie alle übereinander legt und kombiniert, wieder das Gesamtbild in seiner vollen Auflösung und Detailtiefe wiedergeben. Und das ganze Spiel kann ich dann mit dem Bild links oben, mit dem Tiefpassbild wiederholen. Und dann sehen Sie, dass so eine Situation entsteht, wie man es bisher schon angedeutet ist. Sie haben das ganze Bild in vier Bereiche zerlegt und das obere Bild wieder in vier Bereiche zerlegt und das könnte man jetzt weiter wieder in vier Bereiche zerlegen. Und Sie sehen, das tiefpassgefilterte Bild enthält die Grobinformation und die wird schrittweise sozusagen immer kleiner. Ich habe dann auch noch ein Applet, mit dem man das sehen kann. Vielleicht bevor wir wirklich das Applet machen, weil da wirklich auch die Quantisierung noch gezeigt wird, sozusagen der Effekt, an dem wir wirklich was sparen können. Ja, wenn Sie das Bild jetzt sozusagen zerlegen, schrittweise, Sie haben also den erstmal hier den Tiefpassanteil, wie es vorher war, dieses obere Viertel sozusagen, das nochmal Tiefpass gefiltert, dann haben Sie also da das obere Achtel, Sechzehntel, Entschuldigung. Wenn Sie diese Situation anschauen, dann kann man natürlich diese ganze Detailkanteninformation, die kann man manipulieren. So ähnlich wie wir beim JPEG-Bild die hohen Frequenzanteile in den einzelnen 8x8-Blöcken weggelassen haben, indem wir sie eben durch einen großen Faktor geteilt haben und gerundet, so kann man hier für das gesamte Bild die Hochpassinformation durch eine bestimmte Zahl zum Beispiel teilen und runden, das also quantisieren. Im Extremfall setzen Sie das, sagen wir, alles auf Null dort hinten. Das heißt, Sie nehmen nur noch dieses 16. Tiefpassbild und das ist eine schlechtere Version des Originalbilds und damit haben Sie natürlich eine verlustbehaftete Kompression. Und zwar eine, die genau eben Detailinformation weglässt und die man auch ganz genau steuern kann. Je nachdem, was Sie weglassen, also ob Sie jetzt bloß sozusagen die äußerste Gruppe von Hochpässen weglassen oder immer weiter sozusagen gehen in der Rekursion, umso schlechter wird Ihr Bild. Und das Angenehme an dieser Art der Kompression ist dadurch, dass Ihr Analyseprozess sich immer auf das gesamte Bild bezieht, dass da keinerlei Blockeinteilung stattfindet. Das ist ja auch im letzten kleinen Block ist es immer noch das gesamte Bild, das da angeschaut wird. Dadurch haben Sie keine Blockartefakte mehr. Es wird natürlich schlechter und es wird im landläufigen Sinn auch irgendwann mal so pixelig, dass Sie also diese Flächen, die da in dem Bild sind, dann irgendwie durch Stufen sozusagen bloß noch abgegrenzt sehen. Aber es ist nicht so, dass da ein festes 8x8 Raster oder sowas draufgelegt ist, sondern diese Stufen passen sich möglichst gut jedenfalls dem oder in ziemlich guter Weise dem Bild an. Und das bedeutet einfach von der Praxis her, dass das Bild deutlich, auch bei großer Kompression, deutlich schöner anzuschauen ist. Und diese Artefakte, das sind ja künstliche Strukturen auch, die wir sozusagen mit dem Auge irgendwie dann als störendes Muster wahrnehmen, und die sind einfach nicht drauf. Also ich probiere es mal, das Ganze vorzuführen. Da haben wir hier dieses Wavelet-Applet. Das kommt aus Japan, ich nehme vielleicht besser die englische Version. Kann auch den Link dazu geben. Schauen wir, ob das jetzt wirklich startet. Ja, also wieder mal die Lena als Beispiel. Die haben Sie inzwischen, glaube ich, schon öfters gesehen. Wir können aber auch eine andere nehmen, damit Sie ein anderes Bild sehen. Das ist, sieht man auch, dass das aus Japan kommt, das ganze Applet. Also, nehmen wir vielleicht auch gleich mal nicht das H-Wavelet, sondern, ja, oder lassen wir es mit dem H-Wavelet von Anfang. Das ist noch nicht das Beste, was man haben kann. Es ist wie immer so, die H-Wavelets sind leicht zu rechnen, diese Dobéché-Wavelets sind viel besser, aber eben rechenaufwendiger. Ja, machen wir eine Wavelet-Zerlegung von dem Bild. Also interessant ist im Moment eigentlich nur das, was hier oben passiert ist. Das heißt, Sie haben jetzt hier eine tiefpassgefilterte Version von dem Bild mit H-Wavelets approximiert, und dort haben Sie die entsprechende Hochpassinformation, und man sieht jetzt ganz genau, das hier gibt uns noch einen sehr guten Eindruck von dem Bild. Und hier sieht man quasi, was weggelassen worden ist. Und was weggelassen worden ist, sind wirklich Detailstrukturen, die jetzt wirklich an den Kanten zum Beispiel liegen hier, also an der Kante wirklich vom Kopf, vom Gesicht und in den Haaren selber zum Beispiel auch, sozusagen die Ränder von Bereichen in den Haaren, die sind eben sehr hochfrequente Anteile, die sind weggelassen, aber dadurch, dass die Flächen eben immer noch da sind, dass die Haare dunkler sind als die Umgebung, stört uns das überhaupt nicht, und wir sehen das Bild eigentlich fast normal. Man kann jetzt da unten in der zweiten Zeile auch damit spielen, was passiert, wenn man jetzt wirklich komprimiert. Ich kenne den Kompressionsfaktor nicht, aber das Bild hier ist jetzt eine Variante von dem da oben, bei dem die Koeffizienten hier unten schon quantisiert wurden und tatsächlich das Bild komprimiert wird. Und hier dann sozusagen das rekonstruierte Bild aus dem den quantisierten Koeffizienten. Also das ist sozusagen bloß die Transformation in den Wavelet-Raum, sogenannte diskrete Wavelet-Transformation, die praktisch verlustfrei umkehrbar ist. Und in dem unteren Beispiel ist jetzt wirklich Information weggelassen und wieder umgekehrt gerechnet. Und man sieht, dass da eigentlich kaum Informationsverlust passiert ist. Aber jetzt können Sie das natürlich fortsetzen. Und die Fortsetzung heißt, dass man jetzt dieses Bild eben wieder nach dem gleichen Verfahren bearbeitet. Und das mache ich jetzt gleich nochmal. Jetzt haben Sie also sozusagen ein ganz kleines Bild nur noch dort oben, eben 64stel vom Originalbild, das wirklich das Gesamtbild darstellt. Und wenn man das komprimiert, dann ist tatsächlich die Qualität, also hier quantisiert, damit komprimiert, das Bild rekonstruiert, dann ist die Qualität schlechter geworden. Ich weiß nicht, ob Sie den Moment gesehen haben, als das jetzt umgeschaltet hat. Man spürt schon, dass es sozusagen unschärfer wird, aber es ist relativ, trotz der hohen Kompression eigentlich, immer noch relativ gut. Ich gehe jetzt einfach noch mal ein Stück weiter und macht es, und jetzt merkt man dann eben wirklich, dass irgendwann mal der Punkt erreicht ist, wo das Bild anfängt schlecht zu werden. Hier sehen Sie dann doch so größere rechteckige Flächen, wobei es eben nicht ein einheitliches Muster ist, dass jetzt hier sozusagen Karos drüber gelegt sind, sondern man sieht, da oben ist so eine unregelmäßig geformte und hier gestufte helle Fläche, da oben auch, die sich so ein bisschen der Kopfkontur anpassen. Das ist eben das, was ich meinte vorher, dass diese Artefakte, die dann irgendwann schon mal entstehen, dass die trotzdem noch besser dem eigentlichen Bild angepasst sind. Also da können wir nochmal probieren. Und möglicherweise dauert das eine gewisse Zeit, dann das zu berechnen. Was jetzt passiert, wenn wir ein anderes Wavelet nehmen? Da ist der Rechenvorgang ein bisschen aufwendiger. Und man kann sich jetzt darüber streiten, ob es wirklich ganz wesentlich besser ist, aber so in, ich denke gerade am Beamer sieht man, dass das Bild eigentlich immer noch ganz gut anzusehen ist. Wenn Sie es am Monitor anschauen, dann das plötzlich natürlich auch suchen, dann merkt man schon, dass es anfängt, wirklich Artefakte zu produzieren. Ich habe es jetzt, ja, ich weiß nicht, ob es noch, ich glaube, weiter geht das, die Anzeige nicht mehr, um da wirklich Unterschiede zu machen. Also, es ist durchaus, sagen wir, eine starke Kompressionsmöglichkeit da und Sie haben den Effekt, dass das Bild sozusagen relativ gut in seiner Grundstruktur sozusagen erhalten bleibt. Die Blockartefakte nicht entstehen. Jetzt vielleicht nochmal, weil das so kompliziert ausschaut und mathematisch so verzwickt wirkt, ein Beispiel, dass das rechnerisch oft ganz einfach sein kann, weil diese Haartransformation, das ist das Allereinfachste, weil vielleicht haben wir gesehen, das ist ja bloß eine Stufenfunktion. Und da kann man eigentlich ganz schön sich nochmal vorstellen, wie einfach der Rechenprozess dann tatsächlich sein kann. Das geht, die Transformation vorher ging ja auch extrem flux. Man kann einen ganz einfachen Tiefpass auf ein Bild drauflegen, indem Sie einfach den Mittelwert von zwei benachbarten Pixeln nehmen. Ja, Sie haben so zwei Bildpunkte nebeneinander, xn und xn plus 1, und dann nehmen Sie, also wir gehen jetzt davon aus, dass entweder horizontale oder vertikale Richtung festgelegt ist, und dann summieren die einfach und halbieren. Das bedeutet, wenn Sie jetzt hier zum Beispiel diese vier Beispielwerte haben, dann haben Sie halt für das x0 den Durchschnittswert, das war 26, den Durchschnittswert zum benachbarten Pixel 8 gibt 17. Für das 8 haben Sie den Durchschnittswert zum benachbarten Pixel 17, das sind 12,5 und so weiter. Das sind die sogenannten Tiefpasskoeffizienten, das wäre also jetzt das tiefpassgefilterte Bild. Das ist in dem Fall extrem einfach auszurechnen. Und der Hochpass dazu, das wäre sozusagen die Differenz zweier benachbarter Pixel. Es ist eigentlich irgendwie klar, wenn Sie überlegen, was mit dem Bild passiert, wenn Sie den Durchschnitt von zwei Pixeln bilden, dann wird das Bild sozusagen verschwommen, es wird gleichmäßiger gemacht. Ja, wenn ich das lang genug mache, das immer wieder mache, dann ist das Bild eine einzige verschmierte Fläche. Und deswegen ist das sowas wie ein Weichzeichner, wer das von der Fotografie her kennt. Das Bild wird immer weicher, verliert an Konturen, an Details und wird damit Tiefpass gefiltert. Und der Hochpass ist das genaue Gegenteil. Das versucht sozusagen die Differenzen zu betonen. An welchen Stellen sind Sprünge drin in dem Bild? Und das bedeutet, ich rechne ihm wirklich die Differenz aus und damit die Rechnung funktioniert, halbiere ich die Differenz auch wieder. Also die Hochpasskoeffizienten auch entsprechend ausgerechnet, wäre jetzt 26 minus 8 geteilt durch 2 die 9. Der kann natürlich auch durchaus negativ werden, wie man in anderen Beispielen sieht. So, jetzt haben wir aber, wie gesagt, ja? Die Tabelle sagt was anderes. Nee. 26, das sind die Originalpixelwerte. 26 minus 8 sind 18 geteilt durch 2 sind die 9. Ja, genau. Also die oberste Spalte nehmen. Passt schon. Und da, also 8 minus 17 ist die minus 9, gehälftet von ist die minus 4,5. Und auf die Art haben Sie aber jetzt natürlich das, was ich vorher schon gesagt habe, Sie haben eigentlich zu viele Punkte sozusagen. Wir haben jetzt eigentlich für jeden Pixel haben wir sozusagen den Hochpass- und den Tiefpasskoeffizienten. Und nachdem wir da eine gewisse Redundanz jetzt auch reingerechnet haben, müssen wir die zuerst mal wieder raustun. Das heißt, ich kann jeden zweiten Koeffizienten weglassen. Das ist das Subsampling. Diesen 12,5 lasse ich raus, den minus 4,5 lasse ich raus und lasse nur noch die 17 und die 10 und die 9 und die 7 übrig. Und ich habe vorher behauptet, bis dahin ist es noch verlustfrei und das sehen Sie an dem Zahlenbeispiel auch sehr schön, weil Sie können die fehlenden Pixel dazwischen, nämlich die 8 und auch die korrigierten Werte der Originalpixel, die jetzt von 26 zum Beispiel auf 17 verändert wurden, die können Sie wieder rekonstruieren, und zwar mit einer ganz einfachen Rechnung, wieder mit der Summe und der Differenz. Also wenn Sie jetzt sich für einen Wert eines Pixels interessieren, dann nehmen Sie eben den Tiefpass- und den Hochpassanteil zusammen, also 17 plus 9, und damit kommen Sie wieder auf die 26. Wenn Sie jetzt sozusagen an den Wert kommen, an den Wert haben, den Sie, also damit das Summieren korrigiert quasi den Koeffizienten, da wo Sie einen Koeffizientenwert haben. Und wenn Sie, der Koeffizientenwert fehlt und Sie wollen den rekonstruieren wie beim x1, dann müssen Sie die Differenz von Tiefpass minus Hochpass nehmen. Und zwar vom vorhergehenden natürlich, bei den, die haben Sie ja nicht dort oben, Sie haben ja bloß die hier. Das heißt, Sie müssen die 17 minus 9 nehmen und wie durch ein Wunder kommt dann wieder die 8 raus. Also ist kein Wunder, ist ganz einfache Mathematik. Man muss die Formeln mal aufschreiben dahinter, dann sieht man, dass das eigentlich eine Trivialität ist. Aber das ist sozusagen jetzt eine konkrete, ein konkretes Beispiel nochmal in Zahlen sozusagen, dass die Algorithmen, obwohl das alles jetzt sehr verzwickt ausschaut, gar nicht so kompliziert sein müssen. Und jetzt wäre eben die Information sozusagen, wenn ich die Hochpasskoeffizienten, die 9 und die 7 weglasse und das Bild nur noch aus dem 17 und dem 10 versucht zu berechnen, also dafür zum Beispiel einfach 0 einsetzt oder eine gerundete Version, dann habe ich wirklich verlustbehaftete Kompression gemacht. Dass ich jetzt, also an der Stelle bei der 9 und der 7 würde man angreifen und da vielleicht den Durchschnittswert reinsetzen oder gleich 0 oder sowas. Also das soll so eine gewisse Idee geben, was eigentlich bei Wavelet-Transformationen passiert. Es hat das so ausgesehen wie ein Laborexperiment, das ist aber schon weit drüber raus. Es gibt einfach einen Standard auch, der das schon längst umsetzt. Ist auch 10 Jahre alt inzwischen schon, also das wurde 1997 gestartet, die Entwicklung, und hatte den Namen JPEG 2000 und der Name ist auch weiter üblich, das ist auch der Name des Standards und Sie finden auch gelegentlich mal, insbesondere im Bereich so, sagen wir, Satellitenaufklärung oder so, wenn Sie Satellitenbilder anschauen, finden Sie Bilder, die die Kennung J2K haben statt JPG. Das sind JPEG 2000 Bilder. Das ist im Prinzip verlustbehaftete Kompression mit Wavelets, wie wir es gerade verstanden haben. Wir haben gerade gesehen, verlustfreie Kompression kann man ganz leicht damit einbauen. Deswegen ist die sozusagen ein fließender Übergang zwischen verlustfreier und verlustbehafteter Kompression. Sie haben Bilder, die Sie ganz leicht skalieren können in der Auflösung und ihrer Schärfe. Also eine Version, die schlechter aufgelöst ist, ganz leicht produzieren können aus dem gleichen Original, das auf dem Server liegt zum Beispiel. Können also ganz leicht für einen verschiedenen schnelle Internetanbindungen, verschiedene Anwendungszwecke, verschiedene Anzeigebildgrößen aus dem gleichen Format auf dem Server eben verschieden viel aus der Information rauslesen und die übertragen, ohne dass Sie das irgendwie groß wegberechnen müssen. Ja, und Sie können auf Bildteile in höherer Auflösung zugreifen, da habe ich gleich noch ein Beispiel dazu. Das gibt es als sogenannten Draft International Standard, Standard. Da wird jetzt wesentlich langsamer dran weitergearbeitet, weil der Standard ist da und die Industrie hat auf breiter Front jetzt im Moment wohl kein Interesse daran, das JPEG gleich wieder abzulösen, weil das jetzt gerade als Standard etabliert ist. Allerdings in Spezialbereichen, wo man eben ganz neue Wege geht, ist es, wird gleich JPEG 2000 benutzt. Der medizinische Bereich ist da ganz wichtig, in dem wird sehr, sehr häufig mit JPEG 2000 gearbeitet. Und ein schönes Beispiel ist die Daten, die in dem neuen maschinenlesbaren Reisepass eingebettet sind, weil auch eine digitale Version des biometrischen Passfotos drin ist. Die werden nach JPEG 2000 komprimiert, wenn man da eben, sagen wir, den Stand der Kunst jetzt nehmen wollte, weil das soll eine gewisse Zeit halten. Da sieht man also schon, dass sozusagen ja auch die Entscheider in bestimmten Bereichen schon davon ausgehen, dass das tatsächlich mittelfristig die Ablösung sein wird für JPEG. Ja, ansonsten die Architektur kann man sich so vorstellen wie bei JPEG. Es wird also eine statt einer diskreten Kosinustransformation eine Wavelet-Transformation gemacht, dann wird in der Quantisierung eben Teile weggelassen und hinterher noch eine Entropie-Kodierung, die standardmäßig jetzt als arithmetische Kodierung gemacht wird, aber da gibt es andere Varianten genauso, die man da betreiben kann. Ich habe noch ein paar Beispiele. Qualitätsunterschied bei der gleichen Kompression 100 zu 1 direkt nebeneinander das JPEG und das JPEG 2000. Hier unten steht auch die Quelle, wo das ist ein Hersteller von JPEG 2000 basierter Bildverarbeitungssoftware. Man sieht wohl deutlich, dass das Bild schöner ist sozusagen rechts und das kann man auch mathematisch ausdrücken durch die PSNR. Das ist die Picture Signal Noise Ratio, also der Signalrauschabstand des Bildes, sozusagen wie weit unterscheidet sich das Bild von dem rein zufällig entstehenden Rauschenbild sozusagen. Und das drückt man dann wieder in Dezibel aus und man sieht, dass das also ganz gehörig besseren Rauschabstand produziert, sprich also mehr Information letztlich enthalten ist. Größenskalierung, das gleiche Bild sozusagen. Sie können das auf der Webseite auch wirklich ausprobieren. Ich werde es jetzt nicht noch mehr Staaten, aber sie benutzen dort oben 100% der Datei und dort unten bloß 11%, die werden übertragen und können damit das Bild vergrößern und verkleinern. Oder das wäre sozusagen Qualitätsskalierung. Sie haben eine Datei, die ist 276 Kilobyte groß. Wenn Sie bloß 7,1 Kilobyte, also 2,5% davon übertragen, dann können Sie immer noch ein Bild erzeugen, das so ausschaut wie das links, auf dem man sehr gut erkennen kann, was los ist, aber natürlich eben verschwommen. Ist ja kein Wunder, weil Sie eben diese 100:1 komprimiert haben. Und Sie können aber aus der gleichen Datei, wenn Sie die komplett ausnutzen, eine verlustfreie Version sozusagen produzieren. Also die wirklich die gleiche Qualität hat wie das Original, ohne irgendwelche Verlustbehaftung in der Kompression. Farbtiefenskalierung ist weniger aufregend, aber Sie können aus dem gleichen Bild sozusagen, aus dem gleichen Original, eine Graustufenversion machen. Das könnte man bei JPEG natürlich auch produzieren. Das ist jetzt nicht so aufregend. Was noch interessant ist, ist dieses Region of Interest Coding. Das bedeutet, dass Sie bestimmte Teilbereiche eines Bilds besser kodieren als den Hintergrund. Also vielleicht sieht man dann im Bild am besten, wenn Sie also eine Szenerie haben, in der Sie sich besonders für die Bilder, für die Gesichter interessieren, dann können Sie für das Gesicht mehr Detailinformationen sozusagen ablegen in dem Bild in der kodierten Version als für den Hintergrund. Beziehungsweise Sie können auch dafür sorgen, dass diese Region of Interest, dass die zuerst im Detail dekodiert wird, so im Sinn von progressiver Anzeige, bevor der Hintergrund in voller Schärfe kommt. Das heißt, es gibt zwei Versionen sozusagen wie vorher. Das Bild wird zuerst verschwommen angezeigt, aber die Regions of Interest schon genau. Und dann wird es schrittweise nach Bedarf bis eventuell zur verlustfreien Version nachgeladen. Das kann auch hochinteressant sein, wie gesagt, bei Bildern, wenn man eben Gesichter zum Beispiel erkennen will. Und es gibt ganz gute Algorithmen, die auch Gesichter in Bildern schon erkennen können. Anderer typischer Anwendungsbereich ist, wenn irgendwelche Schrift auf dem Bild ist, also Straßenschilder oder so. Gibt es auch inzwischen Algorithmen, die versuchen, Straßenschilder zu finden in den Bildern. Und wenn man die entsprechend diese Regionen besser kodiert, dann kann man beim Grobanzeigen schon das Straßenschild erkennen und damit schon sozusagen feststellen, ob das Bild dasjenige ist, das man tatsächlich haben will. Und medizinischer Bereich wäre genauso, dass man eben auf Röntgenbildern bestimmte Bereiche hat, die aus irgendwelchen medizinischen Gründen eben besonders wichtig sind, was weiß ich, Gelenke oder irgend sowas, wo man sagt, da will man gleich was sehen, müssen die Mediziner wissen, was das der wichtige Bereich ist, und man kann bei der Anzeige, bevor man das ganze Riesenbild überträgt, schon den Bereich anzeigen, und dann kann der Arzt vielleicht gleich entscheiden, was weiß ich, das ist, gehört zu einer bestimmten Kategorie von einfach von Krankheit oder so, wo man was anderes noch machen muss, als bloß dieses Bild genauer anzuschauen, und kann damit auch wieder Zeit und Übertragungskapazität sparen. Technisch geht es erstaunlich einfach mit dem sogenannten Max-Shift-Algorithmus. Also wenn Sie jetzt das Bild anschauen, dann besteht es natürlich irgendwo aus einer Region of Interest, die kann rechteckig oder rund sein, dem Bereich, wo Sie wirklich Details haben wollen. Und dann können Sie ganz einfach, wenn Sie sich die Bit-Tiefe anschauen hier, das ist also das unterste, ist das LSB, das Least Significant Bit, so ist das Most Significant Bit, also das wenigsten informationstragende Bit, sozusagen die letzte Stelle in der Zahl, und das ist da oben Most Significant Bit, die vorderste Stelle in der Zahl. Ja, wenn Sie die das sozusagen als Bit-Koeffizienten anschauen, dann können Sie das einfach eine bestimmte Maximalzahl festhalten, was sind die höchsten Werte, und einfach alle Werte, die im Hintergrund sind, durch diese Maximalzahl teilen. Plus ein gewisses Delta noch, das ist in der Zahl drauf. Was man sich so vorstellen kann, dass Sie den Hintergrund quasi in den Bitworten nach unten schieben und den interessanten Teil sozusagen in den Bitworten in die höheren Bitebenen schieben, in die Most Significant Bits. Und wenn Sie an die Bitplane Approximation denken, die wir ja schon mal angeschaut haben, das ist auch der Hauptalgorithmus, der bei JPEG 2000 benutzt wird, um Bilder progressiv anzuzeigen, dann werden ja zuerst die Most Significant Bits angezeigt und dann erst die weniger wichtigen. Und damit ist es sozusagen ganz automatisch so, dass ein Algorithmus, ein vollkommen unveränderter Algorithmus, der bloß sozusagen zuerst mal die hohen Bitebenen und dann die niedrigen Bitebenen anzeigt, dass der schon von sich aus zuerst mal im Detail die Regions of Interest anzeigt und dann die den Hintergrund. Es ist also eigentlich extrem einfach von der Realisierung. Das ist bei allen diesen Bildkompressions- oder überhaupt Kompressionsverfahren natürlich immer wichtig. Die Kompression hinzubekommen ist eine Sache, aber die Algorithmen müssen natürlich auch so sein, dass das bei der Anzeige eben beim sogenannten Rendering in einer entsprechend effizienten Art und Weise geht. Okay, das ging jetzt schon ein ganzes Stück eigentlich über den Stand der Technik raus, aber ich denke, das ist auch wichtig für Sie, weil möglicherweise schon, wenn Sie mit dem Studium fertig sind, kann sich das schon verändert haben. Ein paar Jahren danach kann es wirklich sein, dass Wavelet-Verfahren einfach der Stand sind, mit dem Sie alltäglich zu tun haben. Und man kann sich darauf verlassen, dass irgendwas anderes auch noch nachkommen wird, was ich nicht kenne und was Sie nicht kennen und was Sie dann halt auch lernen müssen. Oder wir alle lernen müssen. Vielleicht noch ein bisschen was, habe ich bewusst jetzt auch so an den Schluss eher geschoben, über prädiktionsbasierte Verfahren. Das ist jetzt insofern ein kleiner Themensprung, weil ich bis jetzt überall nur über Verlust behaftet gesprochen habe, letzte Vorlesung, diese Vorlesung. Jetzt aber noch ein kleines bisschen über verlustfreie Verfahren. Sie haben ja schon bei JPEG 2000 gesehen, das kann bis zu einem verlustfreien bis zu einer verlustfreien Anzeige funktionieren. Und wenn man jetzt in JPEG reinschaut, dann gibt es da zum Beispiel auch einen Lossless Mode, das alte klassische JPEG. Das ist im Prinzip ein JPEG-Format, gleiches Dateiformat, benutzt aber keine DCT, keine Quantisierung und ist damit verlustfrei. Das ist, ehrlich gesagt, nicht wirklich weit verbreitet, weil es andere verlustfreie Verfahren gibt und eins davon ist JPEG-LS, wenn wir noch anschauen, oder das Ping haben wir schon ein bisschen angeschaut. Aber man kann an dem ein kleines bisschen was lernen schon, an den sogenannten Prädiktoren, die da verwendet werden. Ich erkläre es jetzt zunächst mal einfach, was Prädiktoren sind und prädiktive Codierung. Und JPEG Lossless ist einfach prädiktive Codierung und Huffman-Kompression und sonst gar nichts. Und dann schauen wir uns noch ein kleines bisschen vielleicht weitergehende Ideen an. Ja, was ist das mit den Prädiktoren? Also Prädiktion heißt ja Vorhersage. Also ich will irgendwie einen Wert vorhersagen. Die Grundidee bei der Prädiktion ist, dass ich für einen bestimmten Pixelwert jetzt bei einem Bild, zum Beispiel den Wert x, und das ist so die Standardsituation, die einen da interessiert. Sie haben so 3 Pixel bekannt, Sie haben die erste Zeile quasi schon dekodiert. Ja. Sie kennen also das Pixel c und das Pixel b. Sie sind in der zweiten Zeile oder in der Zeile drunter, in der nächsten, dran, das zu dekodieren, kennen auch das Pixel links davon. Jetzt kommt das nächste Pixel an, das x. Und jetzt müssen Sie das ausrechnen, was das x ist. Normalerweise müssten Sie den Wert einfach irgendwie aus einer Tabelle oder so wo rauslesen. Wenn Sie da was sparen wollen, dann hilft es Ihnen ganz enorm, wenn Sie aus der Information, die Sie schon haben, nämlich aus den Nachbarpixeln drüber und links davon, wenn Sie daraus schon eine Idee entwickeln können, was das x wohl für einen Wert haben wird. Im Idealfall brauchen Sie dann bloß das Ausrechnen und Anzeigen und das gar nicht speichern. Das wird meistens nicht so sein, dass Ihre Prädiktion genauso gut ist, dass sie genau das Pixel vorhersagt. Aber wenn die Prädiktion recht gut ist, dann brauchen Sie sich nur die Differenz zwischen Ihrer Prädiktion und dem tatsächlichen Wert, der bei dem x wirklich steht, abspeichern. Und der Wert wird, je besser Ihre Prädiktion ist, umso kleiner werden. Und so einen kleinen Wert, da sparen Sie schon, weil Sie einfach wenige Bits nur brauchen, um die kleinen Werte abzuspeichern. Und nachdem die Differenzen, kleine Differenzen an vielen Stellen vorkommen, dann in der gesamten Bildcodierung, hat so ein Algorithmus wie Huffman oder arithmetische Codierung dann auch ein leichtes Spiel, um dann diese mehrfach vorkommenden Werte kurz zu kodieren. Also dass man da in der Praxis nochmal andere Verfahren benutzt, das werde ich nachher nochmal ganz kurz erwähnen. Nicht mehr Huffman. Also die Notation ist, dass man sagt, prädizierter Wert P für ein bestimmtes Pixel und tatsächlicher Wert, also der reale Wert, ist R für das Pixel. Und was ich sozusagen übertragen muss, ist, beim Dekodieren muss ich erstens wissen, wie ist eigentlich die Prädiktion gewesen. Da gibt es nämlich verschiedene Verfahren, die wir uns gerade anschauen, verschiedene Formeln, wie ich aus ABC das x ausrechnen kann. Und dann natürlich die Differenz, was px minus rx wirklich ist. Und der Wert ist hoffentlich, wenn unsere Prädiktion gut ist, klein. Ja, das habe ich gerade gesagt, dass dann eben die Entropiekodierung möglich wird. Und die einfachsten Prädiktoren, die man kennt, wäre zum Beispiel px ist gleich a oder px ist gleich b oder px ist gleich c. Das heißt, Sie sagen, es ist einfach der Wert eines der Pixel, die wir schon kennen. Interessanter sind natürlich zweidimensionale Prädiktoren, also zum Beispiel, wir nehmen den Durchschnitt der Werte von A und B oder wir nehmen A und den Durchschnitt der Werte B und C. Sie sehen schon, dass es da eine Vielzahl von verschiedenen Möglichkeiten gibt, die man da benutzen kann. Interessant ist insbesondere der letzte, wo Sie A und B summieren und davon das C abziehen. Der nennt sich Path-Prädiktor und der ist einer, der besonders häufig benutzt wird hier. Und das muss man sich mal überlegen, was der eigentlich macht. Der ist insofern eigentlich ganz schlau, weil der sozusagen davon ausgeht, dass sich die, sagen wir, das ist ein Graustufenbild der Einfachheit halber, also Helligkeitswerte, dass sich die sozusagen linear verändern. Man kann sich das so ungefähr vorstellen, A, B und C, das sind quasi Säulen, die irgendwo im letztlich repräsentieren den Helligkeitswert, aber die sind sozusagen Säulen, die irgendwo rauswachsen und ich lege quasi eine glatte Fläche obendrauf. Eine Ebene im Raum, was also eine lineare mathematische Konstruktion sozusagen, eine lineare Funktion bedeutet. Und entsprechend dieser Fläche sage ich an der Stelle x, an der vierten Stelle, wird halt der Wert wohl sein, der dieser Fläche da entspricht. Das ist relativ logisch, weil das je nachdem, ob das sozusagen die Fläche jetzt so gekippt ist oder ganz gerade ist, sozusagen mit Helligkeitsverläufen sehr gut korrespondiert. Ja, ich kann also aus dem A, B und C, kann ich ja so ein bisschen sehen, wenn die alle gleich sind, dann wird das x gleich sein. Wenn das C nach unten geht, dann wird das x wohl höher sein. Wenn das C nach oben geht, wird es höher sein. Es kann aber auch A und B, die können nach vorne und hinten sozusagen noch gekippt sein. Und das macht dieser Path-Prediktor sozusagen automatisch, indem man da eine Ebene durchlegt. Und jetzt glaubt man im ersten Moment wahrscheinlich nicht, dass das so einfach geht, plus A plus B minus C. Und das ist bloß die Rechnung hier, können Sie ganz einfach nachrechnen. Wenn Sie so eine lineare Funktion annehmen, also A mal X plus B mal Y, die für einen bestimmten Pixelwert sozusagen die Helligkeit ausrechnet, also wenn das ein linearer Verlauf ist und Sie rechnen RA plus RB minus RC aus, also RX vom Path-Prediktor und setzen das alles ein, dann haben Sie eben AX1 plus BY1 und das gleiche für das B und das C. Und jetzt sehen Sie, das AX1 wird hier abgezogen, das BY2 wird hier abgezogen, was übrig bleibt, ist AX2 plus BY1, das heißt genau der Wert an der Stelle X2Y1 und das ist halt genau x2, y1, also genau unser x, das wir haben, also der y-Ebene die untere Zeile und der x Richtung horizontal die zweite Spalte. Und damit sieht man einfach, dass das zumindest mal keine schlechte Idee ist und auch ganz leicht zu berechnen ist. Ja, wie gesagt, das ganz einfache Verfahren, die haben zunächst mal bloß mit dem Path-Prediktor und Huffman-Kompression gearbeitet. Es gibt Spezialverfahren, die insbesondere im medizinischen Bereich wirklich sehr häufig benutzt werden, die nun verlustfrei komprimieren, die nichts von dem Bild hergeben wollen. Stellen Sie sich mal vor, ein Röntgenbild mit, oder irgendein anderes Bild, was weiß ich, Computertomographie oder so, bei dem entschieden werden soll, ob irgendwo ein Tumor entsteht. Und sie machen verlustbehaftete Kompression, die Details rausfiltert. Und man sieht gerade eben den entstehenden Tumor nicht. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Ne? Also im medizinischen Bereich ist ganz klar, dass man sich die Details erhalten will. Da will man gerade die feinen Strukturen eben haben. Man hat aber trotzdem natürlich keine Lust, deswegen riesig große Speicherplatzreserven zu halten. Das sind eben auch sehr hochauflösende Verfahren. Und drum sind sehr stark komprimierende, verlustfreie Verfahren für Bilder extrem praxisrelevant. Und gerade in dem Bereich, anderer Bereich, wie gesagt, sind Satellitenaufnahmen, denken Sie mal Wettersatelliten oder sowas, man auch unheimlich viele Bilder produziert fortlaufend und auch die Details behalten will. Also da gibt es jede Menge Anwendungen. So, die Pioniere für das Ganze waren Leute bei den HP Labs, also Hewlett-Packard. Und das Ganze ist dann sozusagen weiterentwickelt worden in einen internationalen Standard, der heißt JPEG-LS. Das ist nicht wirklich dasselbe wie der normale JPEG-Standard, sondern ist ein separater Standard, muss man also voneinander unterscheiden, hat auch eine andere Nummer. Also verlustfreie oder fast ganz verlustfreie Kompression von Standbildern. Und die Ideen dabei sind eine sogenannte adaptive Prädiktion. Werde ich auch gleich nochmal erklären, was das ist. Man arbeitet mit Prädiktion, er hat das noch ein bisschen verfeinert. Und man hat eine spezielle Variante der Entropiekodierung. Wir haben jetzt ganz ausführlich uns ja mit Huffman und arithmetischer Kodierung befasst. Und das ist jetzt auch so, vielleicht zur Abrundung des Ganzen nochmal ein Beispiel, dass es da natürlich noch jede Menge andere Kodierungen gibt. Das wären in dem Fall Golomb-Rice-Codes, die man da benutzt. Also erstmal in das Prädiktionsmodell rein. Das ist so ähnlich, wie wir es bei JPEG, wie wir es vorher bei dem Path-Prediktor schon gesehen haben, aber ein bisschen verfeinert. Wenn Sie jetzt an die Situation wieder denken, C, A, B, und wir wollen das X ausrechnen, dann wird hier, je nachdem, wie die Werte von A, B und C zueinander stehen, werden verschiedene Prädiktoren benutzt. Das heißt, wenn das C der größte Wert ist, also größer als das Maximum von A und B, dann setzt man für das X das Minimum von A und B ein. Wenn C der kleinste Wert ist, also kleiner als das Minimum von A und B, dann setzt man das Maximum von A und B ein. Und wenn keine der beiden Bedingungen gilt, dann nimmt man den Path-Prädiktor. Den Wert D, den schaut man auch noch an. Mit dem kann man den sogenannten Kontext erkennen. Das erkläre ich gleich noch, was das ist. Das Interessante ist, dass Sie hier einen sogenannten Kantenerkennungsalgorithmus auf die Art mit eingebaut haben. Das sieht man vielleicht am besten an diesen Beispielen. Schauen Sie sich so eine Situation an. Dort ist, sind sozusagen 5, 4, 4. Im linken Bereich haben Sie recht hohe Werte. Und 1, 1 dort oben, das deutet so ein bisschen an, dass hier wahrscheinlich eine vertikale Kante sitzt. Und wenn Sie jetzt diesen Prädiktionsalgorithmus anschauen, dann nimmt er diesen Bereich 5, 1, 4. Schaut die 4 und die 1 an, das Maximum von beiden ist 4, die 5 ist größer als beides. Genau, und dann nehmen wir das Minimum von A und B, also die 1, und setzen die für das X ein. Das heißt, der hat sozusagen durch diese Prädiktion den Sprung, der dort oben sozusagen eine vertikale Kante nahelegt, umgesetzt und wirklich diese Kante auch fortgesetzt. Und das Gleiche funktioniert horizontal auch. Hier haben Sie also eine horizontale Kante, dort oben niedrige Werte, in der Zeile drunter höhere Werte konsistent. Und wenn Sie jetzt 2 und 6 vergleichen und das Minimum von beiden nehmen, das ist das 2, das C ist kleiner gleich 2, also wird man das Maximum von 2 und 6 einsetzen, also die 6, und hat sozusagen auch diese horizontale Kante mit in der Prädiktion drin. Das heißt, der Algorithmus kann in gewissen Graden sozusagen horizontale und vertikale Kanten erkennen. Und wenn diese Situation nicht so ist, dass da Kanten erkannt werden, das sind diese beiden Formeln, die versuchen sozusagen Kanten zu finden, dann wird der Path-Prediktor benutzt, also sozusagen so eine Ebene durchgelegt, wie wir es uns vorher angeschaut haben. Und das würde in dem Fall eben bedeuten, 2 plus 4, 6 minus 3, also die 3 dort unten reinzusetzen. Da sehen Sie, dass das so ein homogener Verlauf ist. Also da sieht man, dass schon so eine einfache Idee der Prädiktion eben schon ein ganzes Stück weiter verfeinert werden kann. Und noch ein Trick mehr ist, dass man nun dieses D dort oben, das man ja auch problemlos zur Verfügung hat, ist einfach ein Pixel mehr aus der Zeile, die wir schon vorher angeschaut haben, dass man das auch noch mit benutzen kann. Ich kann nämlich die Differenz von dem D zu dem B, die Differenz von dem B und dem C und die Differenz von dem C und dem A benutzen und damit versuchen, so ein bisschen die sogenannten Gradienten, also wie verändern sich die Helligkeitswerte in dem Bild in diagonalen Richtungen, die mit einzubeziehen. Und diese drei Werte werden ausgerechnet, G1, G2, G3. Und dann so ähnlich wie vorher, wer ist größer als welcher, werden verschiedene sozusagen Situationen ausgerechnet. Zum Beispiel G1 ist größer als G2 und G2 ist auch größer als G3. Und noch mit anderen Formeln, die aus den ABC-Ausrechnungen kombiniert. Und damit gibt es 365 verschiedene sogenannte Kontextsituationen. Also Kontext sind auch wieder so Sachen, wie wir es vorher hatten, zum Beispiel horizontale Kante, aber da gibt es dann auch schräge Kanten oder starke und schwache Verläufe. Und die werden alle versucht, in diesen Zahlen sozusagen zu kodieren. Und dann kann ich die Prädiktion sozusagen an mein Bild anpassen. Das heißt, für jede einzelne Prädiktion, die ich mache, rechne ich diese Kennzahlen aus, die einen bestimmten Kontexttyp erlaubt und die mir dann sozusagen, dann kann ich sagen, das gehört zu einer bestimmten Art von Kontext, das sind diagonale schwache Verläufe, kann man sich irgendwie sowas vorstellen. Und ich rechne sozusagen mit, wie oft kommt dieser Typ von Kontext vor. Und ich rechne auch aus, wie weit bin ich bei meinen bisherigen Prädiktionen falsch gelegen und welchen Fehler sozusagen habe ich da gemacht. Und habe den kumulierten Fehler meiner bisherigen Vorhersagen und versuche jetzt die neue Vorhersage, die ich mache, um den durchschnittlichen Fehler, den ich bei dieser Art von Kontext bis jetzt gemacht habe, zu korrigieren. Das heißt, wenn jetzt irgendwie ähnliche Verläufe in dem Bild immer wieder vorkommen, da sind irgendwelche, was weiß ich, Dachziegeln drin, die immer wieder im Licht den gleichen Helligkeitsschattierungen aufweisen, dann werde ich wahrscheinlich am Anfang bei den ersten paar Dachziegeln, die ich kodiere, da noch Fehler machen in meiner Vorhersage. Wenn später wieder das gleiche Muster kommt, dann kann ich, vorausgesetzt diese 365 Kontextsituationen ordnen das vernünftig ein, kann ich dann die Vorhersage besser machen und damit das sogenannte Residuum kleiner machen, also den Unterschied zwischen der Prädiktion und dem echten Wert. Also auch nichts zum wirklich im Detail auswendig lernen, aber bloß mein kleiner Blick rein, wie weit man dann immer noch eine Idee und noch eine Idee draufsetzen kann, um dann immer noch höhere Kompressionsraten bei ganz geringen Verlusten auch zu erzeugen. Ja, dann wird die Kontextinformation auch noch für die Entropiekodierung benutzt. Vielleicht sollte ich zur Entropiekodierung noch eins dazu sagen, auch da ohne ins Detail zu gehen, aber es soll auch ein Ausblick sein. Es gibt eben nicht nur Huffman und arithmetische Kodierung, sondern was man bei solchen Prädiktionskodierungen hat, sind immer Reste zwischen, Unterschiede zwischen dem realen Wert und der Prädiktion. Und die haben typischerweise eine geometrische Häufigkeitsverteilung. Das bedeutet, dass eine Abhängigkeit besteht zwischen dem Wert und seiner Häufigkeit. Kleine Werte kommen häufig vor, große Werte selten. Dafür machen wir ja gerade die Prädiktion, dass die kleinen Werte häufig vorkommen. Und jetzt ist es bei Huffman oder arithmetischer Kodierung so, dass die zuerst mal mühselig eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ausrechnen müssen und feststellen, ach ja, die kleinen Werte sind häufig, die großen sind selten und die kleinen kodieren mal kürzer als die großen, weil das eben zur Häufigkeit passt. Stattdessen gibt es aber Spezialkodierungen, die gleich davon von vornherein eingebaut haben, sozusagen, man nimmt an, es besteht so eine geometrische Verteilung, kleine Werte sind häufig, große sind selten und damit keine echte Wahrscheinlichkeitstabelle brauchen, sondern einfach bloß wissen, es ist eine geometrische Verteilung und das einbeziehen. Das geht auf den Solomon Golomb zurück, 60er Jahre, den kennt vielleicht der eine oder andere indirekt, ohne mit ihm irgendwie von ihm was gehört zu haben. Das ist zum Beispiel der die mathematische Grundlage für Tetris entwickelt hat. Also der hat eine Idee sozusagen entwickelt, einen festen Divisor zu nehmen und zu diesem Divisor den Quotienten und den Rest auszurechnen. Den Rest, den kodieren wir als Binärzahl. Und zwar sagen wir eben, nur bis zu einer bestimmten Größe kodieren wir das als Binärzahlen und damit sozusagen der optimalen Bitlänge. Wir sagen, das werden wohl wahrscheinlich Werte bis zu 2 Bit lang häufig vortreten und die wollen wir wirklich als 2-Bit-Worte kodieren und eben wirklich bloß die 2 Bits spendieren, nicht die volle Länge unseres Wortes. Und wenn dann tatsächlich mal größere Worte vorkommen, dann müssen wir die natürlich auch irgendwie kodieren, da spendieren wir aber mehr. Dann macht man eine sogenannte Unärzahl, das heißt, wir machen quasi nur Striche davor, so viel wie der Quotient dann tatsächlich ist. Ja, und die Idee von dem Mr. Rice, die schon vorher da war, ist, diesen Divisor zu einer Zweierpotenz zu machen. Und dann kommt ein ganz einfacher Algorithmus eigentlich raus, mit dem man die Kodierung erzeugen kann. Ich mache also Rest und Quotient, aber eben der Divisor ist 2 hoch k. Das heißt, fangen wir mal k gleich 2, also ich teile dann sozusagen durch 4 den Quotienten und bestimmten Quotienten und den Rest. Und dann bilde ich ein Codewort, das so angeht, dass ich, wenn der Quotient q ist, q viele Nullen hinschreibe. Sehr häufig wird der Quotient 0 sein, wenn es kleine Zahlen sind, also dann kommt da nichts hin. Dann kommt ein l und dann kommen die k-Bits der Zahl n. Also wenn es zum Beispiel 2 ist, dann sind das nur 2 Bits. Also das wäre jetzt ein Beispiel bei k gleich 2. Wir haben eine niedrige Zahl, n gleich 3 zum Beispiel. N gleich 3, naja, 3 durch 4 gibt einen Quotienten 0 und Rest 3. Das bedeutet, wir schreiben 0 mal eine 0 hin, darum steht da nichts, dann einmal die L und dann den Wert, den Rest, den 3 binär kodiert, also L, L, L. Oder wenn Sie eine hohe Zahl haben, die 13, da geht natürlich die 4 dreimal rein und es bleibt ein Rest von 1. Das heißt, Sie müssen den Quotienten irgendwie kodieren, dann schreiben Sie 3 Nullen hin, ein L und hinten noch den Rest sozusagen binär kodiert, das 0, L. Und man sieht schon, dass das auch ein Code variabler Codelänge ist. die kurzen, die kleinen Werte sozusagen kriegen automatisch kurze Codes, die großen Werte kriegen lange Codes und je größer, desto länger. Das steigt ziemlich stark mit dem UNER eben. Und Sie sehen auch sofort, die Fano-Bedingung erfüllt ist, weil eben diejenigen sozusagen, die mit L angehen, bei denen ist der Quotient 0, die sind sozusagen rein binär kodiert und die mit 0 angehen, das sind eben die, wo wirklich so eine unäre Kodierung, also die Anzahl sozusagen, ja, unäre Kodierung sollte man vielleicht nochmal ganz sicherstellen, das heißt bloß, dass hier, wenn der Quotient 3 ist, dass dann 3 Nullen stehen, wenn der Quotient 12 wäre, dann würden 12 Nullen da stehen, also es ist einfach im Einer-System, so viele Nullen, wie der Zahlwert ist. Sieht man also dann gleich, wenn eine 0 anfängt, dann muss es von der Sorte zunächst mal dekodiert werden, bis das L kommt. Also ein Beispiel, das man da auch nochmal mit ganz anderen Codierungen benutzen kann. Und man sieht, dass es da schon eine Menge an sozusagen Möglichkeiten gibt. Wenn Sie Lossless JPEG nehmen mit Huffman-Codierung zum Beispiel, kommen Sie auf einen Kompressionsfaktor von 4 beim konkreten Beispiel. Arithmetisch kodiert schon auf 3,4 und mit dem Algorithmus, wie ich es jetzt vorgestellt habe, 3,18 und das JPEG LS ist ungefähr das gleiche. Das heißt, Sie haben, also nicht Kompressionsfaktor, sondern der Speicherbedarf. Ja, je kleiner die Zahl ist, umso besser ist es. Bits pro Pixel steht da drüber. Das heißt, Sie komprimieren doch ein ganzes Stück besser, aber es gibt noch Algorithmen, die wesentlich komplizierter sind und dann halt noch ein bisschen besser komprimieren. Okay, Schlussbemerkung noch vielleicht und damit auch schon Einstieg in das nächste Thema. Weil zu JPEG trifft man manchmal noch eine Sonderversion. Ich habe jetzt alle möglichen Varianten von JPEG nochmal angesprochen. Es gibt das sogenannte Motion JPEG oder MJPEG, was eigentlich nichts anderes ist als eine einfache Form von Filmspeicherung, Bewegtbilder. Und Bewegtbilder werden zunächst das Thema sein. Und das ist eine Folge von JPEG-Bildern. Das haben Sie wahrscheinlich auch, viele von Ihnen, einfach in der Tasche, weil ganz einfache Kameras, ob sie jetzt in Handys drin sind oder in so diesen simpleren Fotokameras auf digitaler Basis, die haben die Möglichkeit, dass man Sequenzen, so schnell der Sensor das halt hergibt, der elektronische Verschluss auf dem Sensor, Sequenzen von JPEG-Bildern hintereinander speichern kann und damit einen kleinen Film abspeichern kann. Das ist das, was man Motion JPEG nennt, einen kleinen Film auf JPEG-Basis. Das ist nicht standardisiert. Der Begriff wird immer wieder benutzt, aber es ist kein Standard. Es ist allerdings auch ziemlich klar, was das ist, eine Folge von JPEG-Bildern. Darum funktioniert der Austausch auch meistens. Aber es ist kein echter Standard. Bei JPEG 2000 hat man das Problem aufgegriffen und da gibt es tatsächlich als Teil des offiziellen Standards Motion JPEG 2000, wenn dann diese MJ2 oder manchmal auch MJP2 das Dateikennen, das sind im Prinzip aber die gleiche Idee, Folgen von JPEG 2000 Bildern, die einen kleinen Filmclip sozusagen ablegen. Ja, damit bin ich mit dem Thema Standbilder jetzt auch durch. Was wir als nächstes natürlich haben, Sie sehen, die Einleitung ist Bewegtbilder, weil da kann man über die Kompression raus natürlich noch speziell Dinge erreichen, um Videos sozusagen komprimiert abzuspeichern. Das ist dann das nächste Thema am Dienstag. Dankeschön.